SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage. Bunte Fische in Aquarien, das sind zahlenmäßig die häufigsten Haustiere. Bunte Meeresfische mit ihren faszinierenden Mustern begeistern jung und alt. Kaum bekannt ist jedoch, woher diese Fische kommen und welche Tragödien zum Teil dahinter stecken. Denn etwa 99% aller marinen Zierfische sind nicht etwa gezüchtet, es sind Wildfänge. Das kann eine Tierart zum Aussterben bringen. Peter Jecki zeigt dies in der folgenden Sendung unter anderem am Beispiel des indonesischen Banggai-Kardinalfisches auf.
Ich freue mich jedes Mal, wenn ich komme, ich sehe das Aquarium und irgendwie geht es mir gleich besser. Aber ich mag Wasser, ich mag Fische. Also ich finde es beruhigt. Vor allem beim Zahnarzt hat man ja manchmal etwas Angst und das beruhigt, dass man kann die Fische anschauen und irgendwie abstellen. Und also ich finde jeweils, es ist fast wie wenn ich am Meer wäre. Es hat ja da mehr Fische drin, die es zum Beispiel auch auf den Malediven gibt. Die ich auch in der Freiheit schon gesehen habe. Und das gefällt mir. Und irgendwie geht es mir gleich besser.
Eine Patientin im Wartezimmer eines Zahnarztes in Luzern. Anemonenfische, Kaiser- und Doktorfische, Riffbarsche, Lippfische, Liederkorallen, Weichkorallen. Im großen, beleuchteten Aquarium entzückt und fasziniert buntes Leben aus fernen Ozeanen. Diese Sendung schaut hinter die Kulissen von Meeresaquarien. Woher kommen die bunten Tiere eigentlich? Die Leiden des Kardinals, marine Zierfische unter Druck, ein Feature von Peter Jecki. Zwölftausend Kilometer weit weg von Luzern. Im Hafen von Luwuk in Zentral-Sulawesi, Indonesien. Die Passagierfähre manövriert aus dem Hafen. Bis zur nächsten Insel dauert es 3 Stunden und von dort nochmals 1 Stunde mit einem kleinen Boot zum Ziel dieser langen Reise, zur Insel Banggai. Von dort, aus den seichten, azurblauen Buchten des Indischen Ozeans, kommt einer der schönsten und weltweit beliebtesten Meeresaquarienbewohner, der Banggai-Kardinalfisch. Ein Motorrad bringt den Reporter und seinen Dolmetscher auf der letzten Etappe der 12.000 Kilometer Reise ins kleine Fischerdorf Bonebaru auf der Insel Banggai. Die einfachen kleinen Häuschen mit leuchtend roten Bougainvillea-Büschen davor täuschen über das karge Leben hier hinweg. Vom Fischen allein kann man hier kaum mehr leben. Fast jeder hat deshalb einen Nebenjob, baut Nelken an, Bananen, Süßkartoffeln oder Kokospalmen. Was hier aber am meisten zu reden gibt, Bonebaru, ist eines der Fanggebiete des Banggai-Kardinalfisches. Wir begleiten den Fischer Saharudin und seinen Kollegen mit ihrem einfachen, kanuartigen, hölzernen Auslegerboot beim Fang. Nur ein paar hundert Meter vom Ufer weg rudern die beiden. Das ganz Besondere an diesem Fisch, er lebt hier endemisch. Es gibt ihn weltweit nur gerade in dieser Region.
Und er lebt nur in einer Gegend, die ungefähr so groß ist wie der Murtensee. Das ist ein Verbreitungsgebiet von ungefähr 23 Quadratkilometern und somit ist er sehr, sehr speziell. Und was eben speziell ist und selten, das ist sehr begehrt.
Die Schweizer Meeresbiologin Monika Biondo. Bei der Umweltorganisation Fondation Franz Weber betreut sie das Ressort Meeresschutz. Derzeit ist sie an einer Doktorarbeit über den weltweiten Handel mit Meereszierfischen. Im Zentrum steht dabei der Banggai-Kardinalfisch. Mit ihm lassen sich beispielhaft viele Facetten dieses Handels illustrieren. Der Fang ist kinderleicht, nur mit Maske und Flossen, ausgerüstet mit einem Ruder in der einen Hand und einem Netz in der anderen, taucht Saharuddin zum sandigen Grund zu einer Seeigelkolonie mit ihren langen schwarzen Stacheln. Rund um sie, fast bewegungslos, ein kleiner Schwarm Bangai-Kardinalfische. Unter Wasser treibt der Fischer mit dem Ruder den Schwarm ins Netz, zieht es zusammen und reicht es seinem Kollegen nach oben ins Boot. So fange man leicht jede gewünschte Zahl, sagt Saharuddin. Es hänge von den Bestellungen aus Jakarta oder Bali ab, sagt Fischer Saharuddin. Manchmal seien es 500, manchmal 1000 am Tag. 1992, als er anfing, habe er vom Händler für jeden Bangai gerade mal 50 indonesische Rupia bekommen, umgerechnet einen Bruchteil eines Rappens. Vor 2 Jahren, bevor er mangels Rendite aufhörte, etwa 700 Rupia, etwa 5 Rappen. Zum Leben reicht das nicht. Bei uns am Ende der Handelskette bezahlt ein Aquarienhalter für den Bangai-Kardinalfisch weit über das Tausendfache, nämlich bis zu 65 Franken. Das große Geschäft machen also die Händler. Jedes Jahr werden Dutzende Millionen Zierfische aus den Meeren gefangen, um die Nachfrage zu stillen. Der indonesische Meeresbiologe Saipul Rappi leitet auf Sulawesi ein Zuchtprogramm für Meereszierfische.
The fisherman could be only 5 cents and then the trader could be 50 cents, so 10 times.
Um zu überleben, müsste ein Fischer $1.50 für jeden Bangai bekommen und monatlich 200 fangen können. Um aber die wildlebenden Tiere zu schützen, wäre es sehr wichtig, den Bangai-Kardinalfisch einzig und allein aus Zuchten zu beziehen. Er wird sonst aussterben. Das lässt sich nur verhindern, indem man die Zucht fördert und die Züchter anständig bezahlt.
So, yeah, you get margin, you can get money from breeding.
Saipul Rappis Zuchtarbeit wird finanziert von der Schokoladefabrik Mars Indonesien im Rahmen eines Programms für nachhaltige Entwicklung. Dazu zählt auch die Zucht des populärsten Meeresaquariumbewohners. Es ist ein Riffbarsch und wird im Volksmund Clownfisch genannt. Berühmt geworden ist dieser orange-weiße Anemonenfisch mit dem Disney-Film Findet Nemo. Ein Besuch.
It is already breeding. It is about 1000 more.
One female.
One female.
Ein Clownfischweibchen legt über 1000 Eier aufs Mal. Ein Pärchen bleibt lebenslänglich beisammen. Etwa 4-5 Jahre produzieren sie Nachwuchs.
Look at this new egg, the orange. So this will change the head color.
Im südsulawesischen Bezirk Takalar, in einer der vermutlich weltweit größten Clownfischzuchten. Hallen voller Aquarium, gefüllt mit gereinigtem Wasser, das nebenan im Meer gefasst wird. Der Betrieb züchtet jährlich Zehntausende dieser orangen, weiß gestreiften Anemonenfische. Monika Biondo.
Als der Film Findet Nemo in die Kinos kam, wollten natürlich ganz, ganz viele Kinder so einen Clownfisch zu Hause halten. Und da wurden sie auch millionenfach aus den Korallenriffen gefangen. Obwohl dieser Fisch auch einer der wenigen ist, die man züchten kann, kommt heute immer noch die Hälfte aus der Wildnis, weil einfach die Nachfrage zu groß ist. Und das Problem, das ich jetzt sehe mit dem neuen Film von Walt Disney, mit Dory, ist, dass Dory im Unterschied zu Nemo eben nicht gezüchtet werden kann.
Allerdings braucht Dory, ein blauer Doktorfisch und viel größer als Nemo der Clownfisch, ein vergleichsweise großes Aquarium, das nicht billig ist. Doch zurück zu Nemo. Die Aquarien hier in der Clownfischzucht sind trostlos und leer. Lediglich eine Art umgekehrter Blumentopf, versehen mit einem Loch, steht in jedem der Behälter. Einige Wände sind übersät mit winzigen gelben Punkten. Anemonenfischweibchen kleben ihre Eier dorthin. Der Topf soll die Anemone ersetzen, in der sich der Clownfisch in der Freiheit natürlicherweise verstecken kann. Bei jedem Topf ein Weibchen und ein Männchen. All diese Brutpaare sind stark verhaltensgestört, fallen auf durch unnatürliche stereotype Bewegungen ein Leben lang, bis sie nach 4-5 Jahren wegen Unproduktivität entsorgt werden. Während die Clownfischzucht in Südsulawesi floriert, hat Saipul Rappi bzw. sein Sponsor Mars eine andere wichtige Zucht eingestellt, nämlich jene des Bangai-Kardinalfisches, ganz einfach deshalb, weil auch hier Wildfänge billiger sind als gezüchtete Tiere. Zuchtleiter Saipul Rappi befürchtet, dass dieser zauberhafte Fisch noch so lange wild im Meer gefangen wird, bis er ausgestorben ist.
Nahezu alle tropischen Meeresfische und Wirbellose in Aquarien sind Wildfänge aus Korallenriffen und deren Umgebung. Dasselbe gilt für Korallen. Ob schon etwa 25 tropische Meereszierfische kommerziell gezüchtet werden, stammt der überwiegende Teil aus Wildfängen.
Das schreibt nicht etwa eine Tierschutzorganisation, sondern der Weltverband der Zoos und Aquarien. Von den etwa 2400 Meereszierfischen, die laut einer neuesten Studie weltweit gehandelt werden, sind also beinahe alle Wildfänge. Welch verheerende Folgen dies haben kann, zeigt das Beispiel des Bangai-Kardinalfisches. Der Forscher, der den Bangai-Kardinalfisch am besten kennt und zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten über ihn schrieb, heißt Alejandro Vacelli. Der Meeresbiologie-Professor und Direktor des Zentrums für Meereswissenschaften an der Universität New Jersey begegnete dem Bangai erstmals 1996. 5 Jahre später, 2001, stellte Vacelli erste Feldforschungen an. Alejandro Vacelli im Skype-Interview.
99%
der Meeresfische pflanzen sich in Gefangenschaft nicht fort. Den Bangai-Kardinalfisch hingegen kann man züchten. Dass es nicht im großen Stil geschieht, hat rein ökonomische Gründe. Dieser Fisch hat nämlich eine lange Brutzeit und er produziert vergleichsweise wenige Nachkommen. Das ist aufwendig. Deshalb ist ein wild gefangener Bangai noch immer billiger als ein gezüchteter.
The cost for production is high.
You have to support the breeding because this is only one way how to save.
Man muss die Zucht fördern. Wenn Wildfänge weiterhin so billig sind, wird es eines Tages keine Bangai-Kardinalfische mehr geben.
Der indonesische Meeresbiologe Saipul Rappi. Bangai-Forscher Alejandro Vacelli erzählt, wie nahe am Aussterben der Bangai-Kardinalfisch bereits ist.
Seit 1994, seit man den Bangai-Kardinalfisch entdeckte, sind mehr als 90% dieser Tiere verschwunden. Deshalb hat ihn die IUCN, die Weltnaturschutzunion, auf die rote Liste gesetzt und als stark gefährdet eingestuft.
In the IUCN Red List as an endangered species.
Ist eine Bangai-Population einmal ausgestorben, bedeutet dies nicht einfach ein paar tausend oder 10.000 Fische weniger, sondern dass sie für immer ausgelöscht ist. Und dass bei vielen anderen Inseln ja noch weitere Bangai-Völker leben, täuscht über die Tragödie hinweg. Alejandro Vacelli, der weltweit führende Bangai-Kardinalfischexperte, über die Fragilität und die Besonderheiten dieses Fisches.
Eine Population überlebt nicht und stirbt aus, wenn sie zu klein wird. Wir haben belegt, dass es den Bangai-Kardinalfisch an mindestens 3 Stellen bei 3 verschiedenen Inseln nicht mehr gibt. Die einzelnen Populationen leben isoliert voneinander, sie begegnen also einander nicht. Das heißt, jedes Volk ist, genetisch gesehen, einmalig. Stirbt ein Volk aus, ist es für immer verloren, da seine Gene ausgelöscht sind. Die genetischen Unterschiede zwischen den einzelnen Völkern sind riesig. Wir kennen heute keinen anderen Meeresfisch, dessen Populationen genetisch so unterschiedlich sind. Manchmal sind die genetischen Differenzen zwischen 2 Völkern des Bangai-Kardinalfisches sogar größer als jene von 2 verschiedenen Fischarten. Um noch deutlicher zu machen, was das bedeutet, brauche ich gerne den Hund als Beispiel. Würde man weltweit 50% der Hunde töten, dann verschwände nicht nur einfach die Hälfte der Hunde. Nein, es gibt dann zum Beispiel keine deutschen Schäfer mehr, keine Boxer oder Dackel oder was auch immer. Einmal ausgerottet, ist ihr genetisches Material verloren und diese Rassen sind ein für alle Mal verschwunden. So ähnlich ist es beim Bangai-Kardinalfisch.
We are not just eliminating the number of individuals, but also breeds.
Höchste Zeit nun, unseren Hauptdarsteller etwas näher kennenzulernen. Wer ist dieser Bangai-Kardinalfisch?
Der Bangai-Kardinalfisch ist ein 5 cm kleiner Fisch, der weiß und schwarz gestreift ist, mit weißen Punkten an den Flossen. Und er schillert manchmal, je nachdem wie das Licht einfällt, hellblau in den Flossen. Und er ist einfach ein sehr, sehr attraktiver kleiner Fisch. Er sitzt in Seeigeln oder in Korallenstöcken oder Anemonen und bewegt sich kaum. Und er lebt in einer kleinen Gruppe in sehr, sehr seichtem Wasser. Das Männchen brütet die relativ großen Eier im Maul aus während eines Monates, ungefähr 50 Eier. Und die Babys schlüpfen dann im Maul des Vaters. Also das Männchen frisst über einen Monat überhaupt nichts. Und kommen dann als kleine Fische eigentlich so auf die Welt aus dem Maul des Vaters. Und während dieser Zeit kann das Männchen natürlich keine weiteren Eier aufnehmen, ist da eben auch beschränkt. Die Männchen beschränken eigentlich die Anzahl der Nachkommen, sodass jeder Bangai ein paar 100, 500 Nachkommen hat im Jahr. Und wenn man das vergleicht beispielsweise mit Speisefischen, die ihre Eier einfach, ihre Larven, also eigentlich Gameten und Eier, ins Freiwasser abgeben, millionenfach, sieht man, wie wenig Nachkommen so ein Bangai überhaupt haben kann in einem Leben.
Zurück nach Bonebaru auf der Insel Bangai im indonesischen Zentral-Sulawesi. Hier beginnt nach dem Fang für den Bangai-Kardinalfisch eine lange, schmerzliche und für viele unter ihnen eine tödliche Reise.
Beim Fang verheddern sich vielleicht die Fische eben auch in den Seeigeln oder durch das Netz werden sie zusammengedrückt. Und vor allem auch, wenn sie mit dem Sieb herausgeschöpft werden, kann es natürlich die Flossen verletzen. Die sind relativ lang im Verhältnis zum Fisch. Und wenn ein Fisch nicht mehr schön ist und nicht verkauft werden kann, dann sortiert man ihn am liebsten gleich wieder aus.
Nach dem Fangen leert der Fischer die Tiere noch auf dem Boot in eine Styroporkiste. Dann die Fische in wassergefüllte Plastiksäcke verteilen, Sauerstoff reinpumpen, Säcke wiederum in Styroporkisten aufeinander stapeln, Transport zum Händler, von dort mit dem Boot oder auf einer langen Autofahrt zum nächsten Hafen, nachher zum Flughafen, dann die lange Flugreise und wieder Autofahrten. Fische aus fernen Ozeanen sind häufig Tage oder gar Wochen beim Zwischenhändler gelagert, bis sie bei uns ankommen.
Man muss sich vorstellen, das ist sehr stressig für diese Tiere. Es sind tropische Temperaturen, also sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist ein Nirvana für Bakterien. Also, und die Fische sind sehr eng zusammengepfercht in so einem Plastiksack. Auch da ist der Ausfall sehr groß. Und wenn sie dann alle in diesen Plastiksäcken an Bord sind, werden sie während Stunden oder sogar Tage zum nächsten größeren Einkaufsort dieser Fische zum Exporteur transportiert.
Flughafen Zürich.
Ich Wir betreten nun unseren Tierraum. Hier müssen wir Schuhüberzieher anziehen.
Unterwegs mit Rudolf Müller, der Veterinärleiter auf dem größten Schweizer Flughafen, den grenztierärztlichen Dienst.
Hier sind wir jetzt im zentralen Teil unseres Tierraums, wo die Sendungen ankommen und auch wieder weggehen und wo sie kontrolliert werden von uns.
Tiere, die hier aus aller Welt ankommen oder auch nur im Transit sind, müssen von Gesetzes wegen kontrolliert werden.
Die Fische kommen nun von dieser Türe her, hier in den Kontrollraum. Der Kontrollraum wird abgedunkelt und wir zünden eine rote Lampe an, damit wir ein bisschen Licht haben. Und dann öffnen wir die Styroporkisten, wo die Fische drin sind, und schauen den Zustand der Fische an. Gleichzeitig wird auch die Sendung überhaupt identifiziert. Also ist es diese Sendung, die wir auf den Papieren haben? Ist die Sendung richtig angeschrieben mit den richtigen Arten, die hier überhaupt in der Kiste sind, die auch auf den Lieferpapieren stehen? Und das wird verglichen. Wir schauen nur Stichproben an, wir schauen nicht jede Kiste an, weil wir hätten ja Sendungen mit über 50 Kisten, würden den Aufwand komplett unverhältnismäßig machen. Wir schauen einzelne Kisten an, die wir bestimmen und unseren Mitarbeitern hier im Tierraum sagen, öffnen Sie diese und dann schauen wir hinein.
2016 trafen im Flughafen Zürich 81 Sendungen mit lebenden Meerestierfischen ein. In einer solchen Sendung sind bis zu 30.000 Tiere. Im Maximalfall sind dies mehr als 2 Millionen lebende Meeresaquariumfische, die 2016 allein im Flughafen Zürich ankamen. Tote Fische sehe man selten, sagt Rudolf Müller. Und eben, es werden nur Stichproben gemacht und nicht mehr als 2 Kisten geöffnet. Im Klartext, der grenztierärztliche Dienst schaut schätzungsweise lediglich etwa 3% aller marinen Zierfische an. Anders gesagt, man hat eigentlich keine Ahnung, wie viele Fische tot oder krank ankommen. Kontrolliert werde, ob keine geschützten Arten darunter sind. Unter den Meeresfischen, die in Aquarien gehalten werden, sind dies allerdings nur gerade Seepferdchen. Weiter werde der Gesundheitszustand kontrolliert.
Wie leben sie? Sind sie munter? Sind sie beweglich? Oder sind sie sehr ruhig? Wie ist das Wasser? Wie viel Sauerstoff haben sie in den Säcken? Und immer die Frage, sind sie weiter transportfähig, falls es darum geht, sie weiter zu transportieren? Oder sind sie importfähig? Haben sie Anzeichen von Krankheiten zum Beispiel? Das alles beurteilen wir.
Entdecken die Veterinäre Unstimmigkeiten, treffen sie entsprechende Maßnahmen, sagt Veterinär Rudolf Müller.
Das kann zur Beschlagnahmung und zur Euthanasie der restlichen Sendung führen, wenn es sehr, sehr viele tote Fische anteilsmäßig wären. Vereinzelt Tote werden, wenn sie in Einzelsäcken sind, also ein Sack pro Fisch, können sie entfernt werden und entsorgt werden. Und wenn es einzelne Fische sind, in sehr vielen drin, im gleichen Sack, dann lassen wir die so drin, wie sie sind.
Über die Todesraten des Bangai-Kardinalfisches auf seinen langen Wegen sagt der Wissenschaftler Alejandro Vacelli.
This is very difficult.
Wie viele Fische auf dem Transport sterben, ist schwierig zu sagen. Es gibt wenige zuverlässige Daten. Kein Händler würde zugeben, dass bei ihm ganze Sendungen mit toten Fischen angekommen seien. Ich habe viele Interviews zu den Todesraten des Bangai-Kardinalfisches geführt. Ich glaube, man kann mit einiger Sicherheit sagen, dass die Hälfte der Tiere ihr Endziel in den Aquarien der Industrienationen nicht lebend erreicht.
Doesn't reach the final destination. I mean the buyer in the developed countries.
Vacellis Wissenschaftskollegin, die Meeresbiologin Monica Biondo, hat im Rahmen ihrer Dissertation den Handel von Meeresaquariumfischen näher angeschaut und dabei Niederschmetterndes vernommen.
Studien der Welternährungsorganisation FAO und des Umweltprogramms UNEP der Vereinigten Nationen schätzen, dass bei Fang, Transport und Handhabung dieser Fische je nach Art bis zu 80% umkommen. Das heißt also, dass 4 von 5 Tieren sterben. Da es kaum Schutzbestimmungen oder Kontrollen gibt weltweit, werden diese Tiere aus dem Aquarium entfernt und unbemerkt ersetzt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass es ein Überwachungssystem gibt, also ein Monitoring dieses Handels.
Die genannten Zahlen sind allerdings Schätzungen und vor allem bei Vertretern der Aquarienindustrie umstritten. Fakt ist, niemand hat gesicherte Daten. Von den hohen Todesraten erfährt in der Schweiz der Käufer eines Meereszierfisches nichts. Es gibt auch keine Deklarationspflicht. Häufig wissen die Händler gar nicht einmal, woher der Fisch kommt, und es gibt Händler, die haben keine Ahnung, wie die Tiere, die sie verkaufen, in Freiheit im Meer leben. Ein hässliches Geräusch, das man im Lebensraum des Bangai-Kardinalfisches in Indonesien täglich mehrmals hört. Fischer werfen Sprengsätze ins Wasser. Das tötet die Fische augenblicklich. Schnelle Beute ist garantiert. Der indonesische Meeresbiologe Saipul Rappi sagt, 3/4 der Korallen in seinem Land seien zerstört oder beschädigt. Durch den Klimawandel, Stichwort zu hohe Wassertemperaturen, und zu einem großen Teil auch durch die Dynamitfischerei, obschon sie seit vielen Jahren verboten ist. Der Fischereivorsteher der Insel Bangai berichtet, die Kontrolle sei schwierig. Er habe zwar 60 Patrouilleure in seinem Team, die das Gebiet kontrollieren, aber nur gerade 2 Boote. Die Sprengsätze, die lokale Fischer hier ins Wasser werfen, werden nicht etwa aus Dynamit hergestellt. Es geht viel billiger. Der Fischer Saharudin auf der Insel Bangai sagt, man arbeite mit selber gemachten Bomben aus dem Dünger der Marke Urea, in Glas oder in Plastikflaschen, gezündet mit Batterie oder Feuerzeug. Suriani Miele, Umweltschützerin und Tauchunternehmerin in Zentralsulawesi, erzählt, dass die Dynamitfischerei in den letzten 15 Jahren in ihrem Operationsgebiet etwa 40 Tauchplätze zerstört habe. Die Riffe seien meist nur noch Ruinen. Auch in Bonebaru, auf der Insel Bangai, berichten uns Fischer, dass in der großen Bucht vor ihrem Dorf ein großer Teil der Korallen wegen der vielen Sprengsätze zerstört sei. Dass das Kaputtbomben der Riffe in der Region noch immer praktiziert werde, das hänge auch mit einer korrupten Polizei zusammen, sagte indonesische Meeresbiologe Saipul Rappi.
Korruption ist überall in Sulawesi verbreitet. Die Polizisten werden mit Geld bestochen. Als Gegenleistung lassen sie die Fischer mit ihrem zerstörerischen Werk gewähren. Die kommen dann straflos davon, obschon alle wissen, dass es streng verboten ist.
Der Bangai-Kardinalfisch wird zwar nicht mit Sprengsätzen gefangen, da er ja dabei umkommen würde. Die Düngerbomben zerstören jedoch seinen Lebensraum. Neben Sprengsätzen verwenden Fischer in Indonesien, auf den Philippinen und anderswo auch Cyanid, Blausäure, zum Betäuben und Fangen von Zierfischen. Allerdings nicht beim Bangai-Kardinalfisch, der lässt sich leicht ohne fangen. Monika Biondo.
Da löst man so eine Cyanid-Tablette in etwas Wasser in einer Plastikflasche auf und spritzt die dann in einen Korallenstock. Und da schweben dann die Fische aus diesem Korallenstock. Und diejenigen, die man will, weil sie betäubt sind, die fängt man einfach von Hand oder mit einem Netz ein. Und ganz viele Fische sterben dabei, die nicht Zielfische sind. Oder auch Korallen sterben oder Kleinlebewesen. Und auch die Fischer selbst vergiften sich häufig bei dieser Arbeit.
Inzwischen gibt es kaum noch jemanden, der ernsthaft bestreitet, dass der Bangai-Kardinalfisch aussterben wird, wenn nicht umgehend Schutzmaßnahmen ergriffen werden.
Es geht darum, dass man den Handel mit diesem Bangai kontrolliert, damit eben immer wieder Fische aus dem Wasser geholt, Meer geholt werden können, ohne dass die ganzen Bestände zusammenbrechen, weil wenn es mal keine mehr hat, dann kann man auch keine mehr fischen und dann ist dieser Fisch für immer verschwunden. Das Ziel ist primär, dass der Fisch nicht ausstirbt. Und so wie es im Moment aus wissenschaftlicher Sicht aussieht, die Bestände sind wirklich zu über 90% verschwunden, müsste man ein Handelsverbot auferlegen. Das ist ganz klar wissenschaftlich erwiesen. Leider ist das aus politischer Warte nicht möglich, weshalb wir auch dafür plädieren, dass man zumindest den Handel kontrolliert vonstatten gehen lässt. Das sind starke Kräfte dahinter, die eigentlich überhaupt keine Regelung sehen möchten, weil das würde natürlich ihren ganzen Handel dann kontrolliert ablaufen lassen und man hat lieber niemanden, der einem auf die Finger schaut. Also machen die sehr starke Lobby, dass man möglichst keine Fische schützt und seien sie noch so bedroht.
Diesen Missstand wollte man an der letzten Artenschutzkonferenz in Südafrika ändern, und zwar auf Antrag der Europäischen Union, die besonders viele Meerestierfische einführt. Gestützt auf Forschungsarbeiten der Bangai-Experten Monica Biondo und Alejandro Vacelli stellte die EU den Antrag, den Prachtfisch mit Handelsbeschränkungen zu belegen, ihn auf den Anhang 2 des Washingtoner Artenschutzabkommens zu setzen. Das hätte bedeutet, der Fisch darf zwar weiterhin gefangen werden, jedoch eingeschränkt und behördlich kontrolliert. Hätte, denn am Ende zog die EU den Antrag zurück und schloss einen Deal ab. Indonesien willigte im Gegenzug ein, bis Mitte dieses Jahres Schutz- und Managementpläne zu erarbeiten. Ziel, die Nachhaltigkeit des Handels mit diesem bedrohten Korallenfisch zu gewährleisten. Zudem muss Indonesien eine Studie in Auftrag geben, die zeigt, wie sich der Handel auf die Bestände des Bangai-Kardinalfisches auswirkt.
Um sicherzustellen, dass dieser Fisch nicht ausstirbt. Und da wird Ihnen nun ganz stark auf die Finger geschaut, weil die EU wird das auch finanzieren über das Sekretariat vom Artenschutzabkommen. Und so haben Sie eigentlich ganz, ganz strenge Auflagen erhalten, eigentlich fast strenger, als wenn Sie einfach gesagt hätten, okay, wir kontrollieren den Handel.
Indonesiens Pläne zum Schutz des Bangai werden an der nächsten Artenschutzkonferenz 2019 in Sri Lanka als gesetzlich verbindlich erklärt oder eben nicht. Ob der Kardinal eines Tages wirklich geschützt wird oder ob es bis 2019 nicht eh schon zu spät sein wird, bis heute jedenfalls hat Indonesien nichts unternommen. Die Zentralregierung in Jakarta widersetzte sich dem Schutz immer wieder und stellt sich damit gegen die eigene betroffene Bevölkerung. Denn, so Monica Biondo,
die lokalen Fischer, lokale Fischereiministerien, die lokalen Regierungen, die möchten diesen Fisch geschützt sehen, weil sie realisiert haben, wenn wir den Fisch schützen, also kontrolliert handeln, haben wir etwas davon. Wir kriegen internationale Hilfe, beispielsweise von der EU, die das angeboten hat. Es ist so, dass im 2007 hat die USA versucht, diesen Fisch auf die Anhänge des Artenschutzabkommens zu bringen, um den Handel zu kontrollieren. Da dieser Fisch nur in Indonesien vorkommt und Indonesien, die nationale Regierung, versprochen hatte, den Fisch zu managen, den Schutz zu managen, haben die USA diesen Antrag zurückgezogen.
Doch Indonesien hat das Versprechen nicht gehalten. Bis heute nicht. So, dass die Bestände weiter abgenommen haben. Noch immer werden laut Hochrechnungen des Bangai-Experten Alejandro Vacelli jedes Jahr mindestens eine 500.000 Bangai-Kardinalfische wild gefangen. Die Interessen der lokalen Bevölkerung im Verbreitungsgebiet des Bangai-Kardinalfisches vertritt Suryane Mile. Sie ist Gründerin einer Nichtregierungsorganisation, die sich in Indonesien für den Schutz engagiert.
Our government make it as an icon. Now we would like that.
Die Lokalregierung in der Region Bangai hat diesen Fisch zum Symboltier erklärt. Schließlich lebt er weltweit ja nur hier. Er wird auch in der Tourismuswerbung verwendet. Wir müssen ihn unbedingt schützen, und zwar so, dass er weiterhin gefangen und gehandelt werden kann, dass die Fischer etwas verdienen können. Es geht also um eine Balance zwischen Umweltschutz, Ökonomie und sozialen Aspekten. Kommt hinzu, wenn der Bangai-Kardinalfisch geschützt wird, schützt man das ganze Ökosystem. Mit den Patrouillenbooten, die das Gebiet dann kontrollieren, bekommt man auch die Dynamitfischerei in den Griff.
Will have very much meaning for the ecosystem when they do this in there, but also the patrolling, for example.
Für den Schutz von Meerestierfischen setzt sich auf höchster internationaler Ebene auch ein Schweizer ein. Matthias Lörtscher leitet im Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, BLV, den Fachbereich Artenschutz auf schweizerischer Ebene. Er ist aber auch Vorsitzender des Animal Committee der CITES, der Wissenschaftskommission des Washingtoner Artenschutzabkommens. Die Kommission erarbeitet wissenschaftliche Grundlagen des Artenschutzes. Zum Zierfischhandel sagt Matthias Lörtscher:
Zielsetzung ist in erster Linie, dass wir mal Daten haben, dass wir mal wissen, in welchem Umfang werden welche Arten weltweit gehandelt. Und wenn das bezüglich Nachhaltigkeit zu Sorge Anlass gibt, dann ist es Zeit, dass diese Tiere im CITES, also im Washington Artenschutz übereinkommen, dass sie dort behandelt werden und ihren Platz finden. Man muss zeigen können, dass dieser Handel eine Rolle spielt. Und wenn diese Daten vorliegen, wenn man das zeigen kann, dann gehören diese Arten in die Anhänge.
Monika Biondo realisierte im Auftrag des BLV eine Studie über den Import von marinen Zierfischen in die Schweiz. Und es zeigte sich, dass man darüber schlicht nichts weiß. Ohne Zahlen, ohne gesicherte Daten zum Umfang des Handels gibt es auch keinen Schutz des Bangai-Kardinalfisches und seiner Mitbewohner im Meer. Deswegen möchte sich Matthias Lörtscher für eine Datenbank einsetzen, die über den Zierfischhandel Auskunft geben soll. In der gängigen Praxis müssen Staaten beweisen, dass ihr Fischfang nachhaltig ist. Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden, verhänge man ein Handelsverbot. Bis jetzt dauerte der Prozess von der Analyse bis zu einem Verbot ganze 6 Jahre. Viel zu lange. In dieser Zeit könne eine Population verschwinden, sagt Matthias Lörtscher. Für einen besseren Schutz von Meerestierfischen ließ sich auch der Schweizer Bundesrat einsetzen. Er nahm letztes Jahr ein entsprechendes Postulat entgegen und prüft nun, ob der Import von marinen Zierfischen detaillierter erfasst werden könnte und ob die Schweiz auf europäischer Ebene bessere Kontrollen fordern sollte. Aquarienfische sind zahlenmäßig die verbreitetsten Haustiere. Haustiere allerdings in Anführungs- und Schlusszeichen, denn sie sind und bleiben Wildtiere. Meeresfische leben nicht nur in Privathaushalten, Spitälern, Arztpraxen, Restaurants und Zoos, sondern auch in Großaquarien. Die Zahlen sind eindrücklich. Weltweit gibt es laut einer amerikanischen Untersuchung vermutlich bis zu 1000 Großaquarien. Geschätzte 450 Millionen Besucher bringen einen Milliardenumsatz. Und es werden immer mehr Riesenaquarien gebaut. In Sinsheim bei Heidelberg ist die Shark City geplant. Vor allem Haie und Rochen sollen dort im Aquarium schwimmen. Das größte Becken mit über 10 Millionen Litern. Nur etwa 200 Kilometer südlich will der Zoologische Garten Basel ein sogenanntes Ozeanium bauen. Geplant wird mit jährlich bis zu 700.000 Besuchern. 2024 soll der Riesenbau mitten in der Stadt eröffnet werden. Ausschnitt aus einem Werbevideo des Zoos.
Das Ozeanium, ein Großaquarium und Zentrum für nachhaltigen Lebensstil, verbindet Konsum, Erholung, Bildung und Forschung auf kleinstem Raum.
Das Ozeanium bringt das Meer nach Basel und zeigt anhand von großformatigen Aquarien die Faszination der Meere. Mehrere tausend Tiere aus allen Klimazonen leben in rund 40 Aquarien mit Wasserständen von bis zu 8 Metern Höhe. Auf einer Fläche von etwa 10.000 Quadratmeter dienen rund 4.600 Kubikmeter Wasser als Lebensraum für Haie, Rochen, Pinguine, Korallen, Gezeitenzonen und Tiefseebewohner. Sie vermitteln die Größe des Ozeans, seine Vielfalt, seine Schönheit, aber auch seine Fragilität und Bedrohung.
Das sehen Kritiker ziemlich anders. Der Zoo zeige die Bedrohung, indem er selber das Leben im Meer bedrohe, die Meeresbiologin Monika Biondo.
Denn wie in den Meeresaquarien zu Hause schwimmen auch in Großaquarien mehrheitlich Wildfänge, also wildgefangene Tiere. Das würde auch im Ozeanum des Basler Zoos so sein. Die fangen wildlebende Tiere also, die man eigentlich schützen sollte. Und wenn man bedenkt, dass ein Drittel der Korallenriffe, also des Lebensraums dieser Tiere unwiderruflich zerstört ist, dann wird durch diese marine Zierfischindustrie das Ökosystem weiter geschwächt und ruiniert.
Ausschnitte aus einem Factsheet der Fondation Franz Weber, die an vorderster Front gegen das Ozeanium kämpft.
Eine artgerechte Haltung ist praktisch unmöglich. Viele Fische schwimmen in ihren natürlichen Lebensräumen weite Distanzen.
Sie tauchen tief, um sich im Riff zu verstecken. Sie leben im Schwarm.
Im Aquarium verletzen sich viele Fische, entwickeln Verhaltensstörungen und Aggressionen.
Technische Probleme führen immer wieder zum Tod von vielen Tieren in Großaquarien. So erstickten zum Beispiel im November 2013 wegen einem technischen Defekt im Aquarium des Tropenhauses Frutigen über Nacht 20.000 junge Störe. Die Steuerung der Sauerstoffversorgung war ausgefallen.
Der Zoo Basel verschreibt sich dem international akzeptierten Prinzip: mehr Platz für weniger Tiere, um die Tierhaltung artgerechter und tierfreundlicher zu gestalten.
Umso stoßender ist daher die Aussage des Ozeanium-Projektleiters und Kurators des Zoos Basel in der Basel-Landschaftlichen Zeitung. Im Ozeanium werden mehr Tiere leben, als es dies bisher im Zoo tun.
Pumpen, Wasseraufbereitung, Kühlung und Heizung verbrauchen enorme Mengen Energie. Das Ozeanium in Stralsund in Deutschland verbraucht ungefähr die Energie einer Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern. Das Projekt Ozeanium ist mit dem Basler Ziel einer 2000-Watt-Gesellschaft auf keinen Fall vereinbar.
Soweit aus dem Factsheet der Fondation Franz Weber, die gegen das Ozeanium kämpft. Kommt dazu, Großaquarien werden zunehmend weniger besucht. Sea Life in München etwa oder das Blå Planet in Kopenhagen haben einen Drittel bis fast zur Hälfte weniger Besucher als am Anfang. Die Umweltschutzorganisation Fondation Franz Weber spricht von Auslaufmodellen. Geschäftsführerin Vera Weber.
Das Ozeanium ist für mich, für die Fondation Franz Weber, ein Ding der alten Schule, der Vergangenheit. Das ist etwas, was zum Aussterben verurteilt ist, weil die Möglichkeiten heute, die Meere zu sehen, sind so groß, dass wir keine Aquarium und Ozeanium mehr brauchen.
Vera Weber und ihre Stiftung entwickelten eine attraktive Alternative zu Ozeanium, Sea Life und Co. Eine Alternative, bei der kein Tier zu Schaden kommt. Eine Weltpremiere. Die Vision Nemo. Ein riesiges virtuelles Ozeanium, das mit modernsten digitalen Technologien arbeitet. Allerdings, es muss zuerst noch entwickelt werden. Ausschnitt aus einem Werbevideo.
Die Fondation Franz Weber will die Schönheiten und die Probleme der Weltmeere neu und anders zeigen. Deshalb schlägt sie mehr als eine Alternative vor, einen Quantensprung.
Vision Nemo wird ein multimediales Tor zum Ozean werden. Man wird die Fische, die Meerestiere in ihrem natürlichen Lebensraum sehen können, erleben können, die unglaubliche Vielfalt der Meere wirklich erleben können, wie man selber im Meer drinnen wäre. Das ist unser Projekt Vision Nemo, dass wir die Meere nicht zu uns bringen, sondern dass wir die Menschen in die Meere, bis ganz tief in die Meere bringen.
Zoofachleute sagen, im virtuellen Ozeanium fehle die emotionale Nähe. Es sei ein großer Unterschied, ob ich einen Fisch auf der Leinwand sehe oder ob ich ihn lebendig hinter der Scheibe beobachte. Dies sei wichtig, um die Leute zur Natur und damit zu einem Bewusstsein für ihren Schutz zu bringen.
Es gibt immer mehr Aquarium und Ozeanien in der Welt und den Meeren geht es immer schlechter. Also finde ich das Argument nicht ein gutes Argument. Zudem ist es so, dass Aquarien so sind, dass sie eben Scheiben sind. Also es ist eigentlich wie ein Fernseher, wenn Sie möchten. Sie sehen Fische hinter Glas. Sie können diese Fische nicht anfassen. Sie können sie nicht riechen. Sie können sie nicht hören.
Die Meeresbiologin Monika Biondo ergänzt.
All diese Großaquarien werben immer damit, dass sie Umweltbildung machen mit ihren Aquarien. Dabei gibt es überhaupt keine Untersuchung und wissenschaftliche Untersuchung, die beweisen, dass irgendeine Verhaltensänderung nach dem Besuch eines solchen Aquariums zustande kommt, sei es bei Erwachsenen, sei es bei Kindern. Die meisten Leute gehen eigentlich dorthin, um sich unterhalten zu lassen, um diese Tiere zu sehen. Und weiter sind solche Großaquarien, die unterstützen diese milliardenschwere Industrie. Auch sie verlieren ganz viele Fische, auch sie ersetzen diese Fische dauernd. Das geben sie natürlich nicht gerne zu. Aber ein Fisch sieht aus wie ein anderer. Also wenn er verschwindet, wird er einfach ersetzt.
Und was sagt der Zoo Basel zu all dieser massiven Kritik am geplanten Ozeanium? Nichts. Die Verantwortlichen verweigern jegliche Stellungnahme. Auch nach mehrmaliger Anfrage schwieg Zoodirektor Olivier Pagan. Deshalb baten wir das Zoo-Verwaltungsratsmitglied Bruno Bauer um eine Stellungnahme. Der Professor für Naturschutzbiologie an der Universität Basel reagierte unwirsch. Er bezeichnet Interviewpartner dieser Sendung als Tierschutzaktivisten, die, Zitat,
selektiv Argumente für ihre Anliegen auswählen und diese in sektiererischer Form präsentieren. Die Wissenschaft distanziert sich ganz klar von derartigen Vorgehensweisen.
Das schreibt Wissenschaftler Bauer über Wissenschaftler, die notabene zum Teil an der gleichen Universität wie er lehren. Das Thema ist hochemotional. Die Chefin der Fondation Franz Weber sagt, dabei könnte doch Basel mit einem virtuellen Ozeanium eine Weltattraktion mit hohem Prestigewert sein. Eine, die touristisch und wirtschaftlich viel bringen könnte. Weiter sagt Vera Weber,
wir werden alles dafür tun, dass das Ozeanium nicht gebaut wird.
Der Fisch, das unbekannte Wesen. Ohne Fell, das man streicheln kann, ohne herzige Kulleraugen. Er lebt in einem dem Menschen fremden, ja feindlichen Element. Fisch isst man oder eben man hält ihn im Aquarium. Versuchen wir zum Schluss, ihm etwas näher zu kommen. Der Versuch, sozusagen einen Blick in die Seele unserer Hauptprotagonisten zu werfen. In die Seele von Zierfischen. Zierfische.
Für mich ist das eigentlich ein Unwort, aber es wiedergibt die Realität. Und praktisch alle marinen Zierfische sind eigentlich nur für die Aquarienhaltung gedacht, um sie auszustellen und sich an ihrer Farbenpracht zu ergötzen.
Während Recherchen zu dieser Sendung trafen wir auch den gebürtigen Ägypter Mohamed Ehab, bis vor kurzem im Berner Seeland ein bekannter Händler von marinen Aquarienfischen.
Und hier ist die Fische. Habe ich hier Fische von Hawaii, von Bali, von Sri Lanka, fast von überall. Die gehen für ein Aquarium ungefähr 700, 600 Liter, 400 Liter. Habe ich auch hier Fische für kleine Aquarium.
Wie denken Sie darüber? Können Fische Schmerz empfinden?
Jawohl, die Fische, die können Schmerz haben. Man sieht das in die Fisch selber, wenn er schwimmt nicht richtig oder zittert oder so. Man weiß, dass er ihm nicht gut und er hat Schmerz.
Was glauben Sie in einem Aquarium, wann hat ein Fisch Schmerz? Was ist dann da der Grund?
Schlechter Wasser. Wenig Wasser gewechselt oder wenig geschaut oder einfach das ganze Wasser stimmt nicht.
Stress und Schmerz beginnen für unseren Bangai-Kardinalfisch und die anderen Wildfänge im Riff schon sehr viel früher. Der Fang, das herausgerissen werden aus dem natürlichen Lebensraum, sehr lange Transportwege im engen dunklen Plastiksack, häufig Zusammenleben mit Arten, die er im Ozean nie antrifft, leben in einer Aquariumumgebung, die im besten Fall ein billiger Abklatsch der Natur sein kann. All dies bedeutet Stress, kann krank machen und Schmerzen verursachen. Dazu zum Schluss die Meeresbiologin Monika Biondo und der Philosoph Markus Wild von der Universität Basel, Spezialist für Tierethik.
Man weiß heute, dass Fische Nervenzellen haben, welche für die Schmerzempfindung zuständig sind, sogenannte Nozizeptoren. Und sie haben zwar nicht, wie wir Menschen, einen Neokortex, also eine Großhirnrinde, weshalb man auch immer davon ausging, Fische können gar keinen Schmerz empfinden, sie sind einfach instinktgesteuert. Und man weiß aber ganz klar, dass zum Beispiel auch Vögel diese Großhirnrinde nicht besitzen, aber wir sehen mit dieser Großhirnrinde, Vögel besitzen die nicht, deshalb sind die Vögel aber nicht blind.
In der Forschung gibt es neben den Nozizeptoren die Kriterien, dass Fische haben ein Zentralnervensystem und in dem verarbeiten sie die Schmerzsignale. Fische können mit Schmerzsignalen lernen, sie können lernen, Dinge zu vermeiden, sie können aber auch lernen, Schmerz in Kauf zu nehmen, wenn etwas wichtig ist. Und vor allem können Fische flexibel mit Schmerz umgehen, sie können zum Beispiel sich selber Medikamente geben.
Das hat die Wissenschaftlerin Lynn Snedden 2013 an der Universität Liverpool zusammen mit ihrem Team gezeigt. Das Wasser eines von zwei Aquarien war mit einem Schmerzmittel angereichert. Dann fügten die Forscherinnen den Tieren Schmerz zu. Sie spritzten ihnen ein wenig Säure in die Lippen. Die so gequälten Fische lernten, ins Bassin mit dem schmerzstillenden Medikament zu schwimmen. Sie taten es, obschon das Becken ohne Schmerzmittel so gestaltet war, dass es attraktiver für sie gewesen wäre. Eine zweite Gruppe, denen man etwas Harmloses in die Lippen gespritzt hatte, schwamm in das attraktive Becken, das keine Medikamente enthielt.
Das heißt, das ist nicht mehr nur Reflexverhalten, das ist ein flexibler Umgang mit diesen Schmerzen. Und das sind Belege dafür, dass Fische, wie auch Katzen oder andere Tiere, Schmerzen haben. Es gibt eine ganze Reihe von Studien zu verschiedenen Fischen. Das sind vor allem Goldfische, Zebrafische, Forellen, Lachse, diese Art von Fischen. Und da gibt es in verschiedenen europäischen, amerikanischen, aber auch russischen Forschungen Teams, die Daten zusammentragen, die das belegen. Das sind nie einzelne Studien, das würde nicht reichen. Man kann sagen, das ist ein ganzes Forschungsprogramm, das eindeutig in die Richtung zeigt, dass Fische Schmerzen haben. In diese ganze Forschung zu Schmerzen gehört auch, dass sich das Bild des Fisches völlig verwandelt hat. Früher dachte man ja, dass Fische eher so ein bisschen dumme Tiere sind, dieses berühmte 3-Sekunden-Gedächtnis. Aber alles, was man so gemein über Fische denkt und ihre Intelligenz, ist eigentlich falsch. Also Fische haben ein sehr gutes Gedächtnis, Fische lernen sehr viel. Viele Fische sind auch sehr soziale Tiere. Das heißt, man hat in den letzten 20 Jahren ein völlig neues Bild vom Fisch als einem intelligenten, lernfähigen und auch sozialen, ja sogar emotionalen Wesen bekommen.
Die Leiden des Kardinals, marine Zierfische unter Druck. Ein Feature von Peter Jäcki. Es sprachen Beat Albrecht, Sabine Ehrlich, Peter Jäcki und Andreas Müller-Köppo. Musik Ben Jäger. Redaktion Bernhard Senn. Eine Produktion von SRF 2 Kultur 2017.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.